Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sport 1. Und ja, nach so einem irren Wochenende mit auch davor unglaublichen Ereignissen gehen wir in diese neue Ausgabe rein und haben viel zu besprechen, müssen über rutschige Hallenböden sprechen, über unglaubliche Urteile und eine Mannschaft, die sich mal wieder zum Titel gekrönt hat, die eine absolute Top-Leistung im Finale gezeigt und sich damit verdient den Titel geholt hat. Das mache ich natürlich nicht alleine. Mein Name ist Sebastian Wiedhoff. Ich begrüße wieder ganz herzlich an meiner Seite Robin Bulitz. Hallo Robin.
Hallo Sebastian. Das letzte große Hurra liegt hinter uns, würde ich sagen, ne? Und es war ein gebührendes, möchte ich doch sagen, das Champions League Final Four Wochenende.
Absolut. Also das war, ja, es hat nochmal alles geboten. Ich glaube, das kann man ganz, ganz klar so sagen. Es war dramatisch, es war spannend, es gab viel drumherum. Und am Ende jubelt die Mannschaft, die ja eigentlich ja schon in Köln irgendwie sich sehr, sehr wohl fühlt. Zum zweiten Mal innerhalb von 3 Jahren gewonnen, der SC Magdeburg. Und dann auch noch ausgerechnet den großen Rivalen aus Berlin geschlagen, gegen die man in der Saison 3-mal nicht gewinnen hat können. Aber dann im letzten Spiel der Saison zum wichtigsten Zeitpunkt. Und wenn wir das sagen, Robin, also das war wirklich im Finale, muss man wirklich sagen, absolute Spitzenklasse.
Ey, unglaublich, wirklich. Hut ab, Gratulation nach Magdeburg. Was für eine unfassbar starke Finalleistung und Vorstellung. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die Füchse Berlin zu irgendeinem Zeitpunkt ab Minute 15, 20, wo Magdeburg das erste Mal mit 3 weg war, ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass die Füchse die Möglichkeit haben, hier dran zu kommen. Und so ein souverän und stark gespieltes Finale hätte ich von Magdeburg beziehungsweise mit der Konstellation dieser beiden Mannschaften einfach nicht erwartet. Und das macht es für mich nochmal beeindruckender. Und diesen Titel unfassbar verdient für Magdeburg nach dieser Performance im Finale.
Ja, absolut. Also wirklich, das muss man sagen. Lass uns aber vielleicht nochmal ein Stück früher anfangen, ne? Also, dass sie überhaupt auch im Finale standen, das war ja auch wirklich ein harter Fight. Im Duell gegen Barcelona stand es lange spitze auf Knopf. Es ging hin und her. Es gab 3 rote Karten gegen den FC Barcelona. Gegen Thiago Petrus gab es die rote Karte, gegen Ito Arino, dann auch gegen Jonathan Karlsbogart. Also das war extrem dramatisch. Und dann war es ganz kurz vor Schluss, wo dann das Entscheidende, das Golden Goal gefallen ist, wo sie das wirklich sehr, sehr clever gespielt haben, wie ich finde. Und dann wirklich hat einwandfrei funktioniert, hat Tim Hornke da wirklich ganz, ganz souverän das Ding reingeknallt. Aber das war eine Partie, da muss man auch wirklich sagen, da haben sie wirklich auch schon auf einem sehr, sehr hohen Level performt, auch wenn es da natürlich echt eher in beide Richtungen gehen können.
Ja, total. Das ist ein Spiel, wie man es halt von Barcelona gegen Magdeburg im Champions League Final vorher erwartet, ne? Das ist so eng, das ist eine großartige Vorstellung. Magdeburg kämpft sich nach, ja, würde ich mal sagen, irgendwie anfänglich ein bisschen Schwierigkeiten. Sie lagen doch immer irgendwie mal so mit 3 zurück. Ich glaube sogar mal einmal sogar mit 4 zu einem Zeitpunkt, aber nie mehr. Trotzdem haben sie das Spiel immer wieder offen gestaltet, gerade auch in der zweiten Hälfte, aber eigentlich immer so ein bisschen hinten gelegen, ne? Ich glaube, Magdeburg hat einmal, zweimal geführt nur im ganzen Spiel und dann halt auf die, wir standen ja beide auch im Austausch und ich finde, ich habe dann nur gesehen, ich konnte das Halbfinale, das hier leider nicht sehen, habe es nur in der Zusammenfassung geguckt, haben dann halt einfach im Magdeburg-Style gewonnen.
Ja, so ist es wirklich. Also das war wirklich unfassbar dramatisch. Du hast wirklich gesagt, sie waren eigentlich irgendwie hinterher, dann kam halt die rote Karte gegen Petrus, den extrem wehgetan hat. Und dann natürlich hinten raus 2 rote Karten gegen Karlsbogart, gegen Arino. Robin, wenn du die roten Karten anschaust, gab es insgesamt 4 in dem Turnier. Waren denn die 3 in diesem Spiel, bevor wir auf die andere Rote Karte zu sprechen kommen, für dich denn so berechtigt? Also ich würde auf jeden Fall sagen, 2 definitiv, bei der dritten kann man drüber reden.
Also erstmal müssen wir natürlich die Frage in den Raum werfen, wenn wir über berechtigt oder unberechtigt sprechen. Beide rote, also ne, nehmen wir mal die rote Karte hier aus diesem Spiel, wo es darum geht, dass korrigier mich, Wanne ist es, der ausrutscht, richtig? Und rot bekommt?
Ich glaube, Wanne ist, ja stimmt, Wanne ist gewesen, nicht Arino.
Und in Spiel Nummer 2, in Halbfinale Nummer 2, beziehungsweise Halbfinale Nummer 1 bei den Füchsen gegen Nantes, ist es ja Matthias Gitzel, der im Endeffekt die identische rote Karte bekommt. Wenn ich klar sehe, dass ein Spieler wegrutscht, gebe ich keine rote Karte. Meine Meinung. Ganz, ganz, meine ganz subjektive Meinung zu dem Thema.
Okay. ja, also ich bin da auch prinzipiell bei dir. Ich muss sagen, die rote Karte von Gitzel, die habe ich das erste Mal gesehen, war es nur in der Wiederholung, wo dann quasi nur das gezeigt worden ist. Und auch die, und wo ich dann die gesehen habe, dann und die dann hinten rausgegeben wurde gegen Barcelona, war es von der Linie her, die an dem Wochenende gepfiffen worden, richtig. Ich meine natürlich, das sieht halt mega unglücklich aus, weil er rutscht halt weg und dann trifft er ihn. Das Ding ist, das möchte ich zumindest fürs zweite Spiel sagen, kann man wie gesagt gerne drüber diskutieren, aber du weißt, dass der Boden rutschig ist. Wir alle reden das ganze Spiel über, der Boden ist rutschig und so weiter und so fort. Und du weißt, wie die Schiedsrichter entscheiden, wenn du den Schritt rüber machst und den Gegner berührst. Da muss ich als Barca-Spieler cleverer sein und diesen Schritt nicht machen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich den Schritt mache, ist die Chance halt da, ich rutsche weg und kriege die rote Karte, gerade wenn ich das Spiel im Hinspiel gesehen, also erstes Spiel gesehen habe. Ich finde es, wenn man sich das rein von der Wiederholung her anschaut, sieht das bei Gitzel so aus wie so eine typische Fußball-Blutgrätsche, so von der Seite irgendwie rein. Wie gesagt, er rutscht halt weg, ist natürlich mega bitter, aber ich finde, so ist es eine harte Entscheidung, aber ich finde, man kann es halt so gehen, weil klar, er rutscht, also er will ihn nicht bewusst treffen, er rutscht halt weg, aber es ist halt trotzdem immer noch eine gefährliche Situation für einen Außenspieler.
Ja, aber ich kann, bei einer Sache kann ich nicht mit dir gehen, muss ich sagen, weil in so einem Spiel und generell in einem Spiel, in dem es um was geht, um Sieg oder Niederlage, habe ich nicht in meinem Kopf in einer Aktion, ich könnte jetzt ja eventuell in dieser Aktion wegrutschen und damit eine rote Karte etc. Ja, wahrscheinlich. Riskieren. Das habe ich nicht im Kopf. Ich mache diesen Schritt immer. Ich versuche immer, diesen Schritt zu machen. Mit dem Wissen, dass er gegebenenfalls 2 Minuten kriegt, ne, weil er denkt ja erstmal nicht, dass er wegrutscht. Ist es vielleicht um zu der Zeit im Spiel, ne, also in der absoluten Crunch-Time, Karls Bogart hat gerade schon rot bekommen, muss ich dann auch noch so da rein und die doppelte Unterzahl riskieren? Da sollte er den Schritt dann weglassen. Da bin ich dann bei dir. Aber dieses ich wegbleiben, weil ausrutschen, weil rot, das, ich glaube, das ist, da trauen wir den Jungs 2 oder 3 Gedankengänge zu viel, glaube ich, im Spiel zu. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Aber die Diskussion, ob es gepfiffen werden muss oder nicht, die ist generellerer Natur. Ne? Du hast, wie du es gesagt hast, es ist okay, dass sie es durchziehen an diesem Wochenende, die Linie.
Ja.
Dass man darüber diskutieren sollte, dass ganz klar ersichtlich ist, dass es keine Absicht ist, dieses Foul, sondern aufgrund der Tatsache entsteht, dass sie wegrutschen, ist es für mich keine rote Karte, weil eine rote Karte, wir haben diese blaue Karte und die rote Karte und ich finde, die rote Karte sollte immer noch dann gezückt werden, wenn dem Spieler Absicht ausgelegt wird. Und ich finde, also da ist für mich gar keine Absicht zu erkennen. Wohingegen ich bei Karls Bogart zum Beispiel, er will ihn auch nicht im Gesicht treffen, aber er nimmt absichtlich in Kauf, mit der Hand in Richtung Gesicht zu gehen. Da ist dann diese Absicht drin. Deswegen ist das für mich anders.
Ja, es ist ja bei der Regelauslegung gibt es ja verschiedenste Aspekte, die eine rote Karte natürlich begünstigen. Ne? Also wie gesagt, Absicht ist mit Sicherheit ein Thema. Gefährdung des Spielers ist, glaube ich, auch eine der Gründe für eine rote Karte. Deswegen, ja, es ist, glaube ich, eine schwierige Geschichte. Das Ding ist einfach, ich glaube, das größte Problem eigentlich in dieser Situation ist eigentlich, dass wir am ersten Tag, Gott sei Dank nur am ersten Tag und nicht am Finaltag, einen extrem rutschigen Boden hatten, wo sich alle darüber beschwert haben und keiner so recht irgendwie wusste, warum es einen gab. Die einen meinten, ja, weil es das Lichtfeuerwerk gegeben hat. Der nächste meinte, allgemein zu rutschig, zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Halle, deswegen war es rutschig. Ja, ich glaube, am Ende, wir wissen es nicht. Es ist nur gut, dass es am zweiten Tag halt nicht da gewesen ist.
Ja. Definitiv. Da wirkte der Boden etwas stabiler.
Ja, Gott sei Dank, weil das wäre, glaube ich, wäre dem Finale nicht gerecht gewesen, den Finalwochen, zumal es ja auch über 20.000 Zuschauer gewesen sind, was ja auch extrem richtig gut ist. Also das muss man auch schon sagen, dass man erstmal diese 20.000 hat knacken können. Das ist, glaube ich, für die Veranstalter mit Sicherheit nochmal richtig gut. Und da, ja, wie gesagt, da hat es auf jeden Fall geholfen, dass da, wenn ich darüber rede, sondern rein über das Sportliche. Und wie gesagt, es gab ja genug her, weil wenn wir dann den Blick werfen noch auf die Füchse, weil ich glaube, wir haben alle gedacht, okay, Matthias Gitzel, rote Karte, okay, das wird jetzt echt schwer gegen Nantes, aber ich muss sagen, wie abgezockt die Berliner das gespielt haben, auch ohne Gitzel, das war vielleicht mit einer der besten Saisonleistungen, die sie geboten haben.
Ja, rein spielerisch, sage ich mal, was die Spielabläufe angeht, was das Kombinationsspiel, die Wechsel, das Spiel aus dem gebundenen Angriff angeht, war es mit das beste Spiel der Füchse, definitiv. Weil diese Komponente, wir spielen mit 200 km/h die zweite Welle über Gitzel und das Spiel ist auf ihn zugeschnitten, die Komponente ist weg. Und dann siehst du mal, wie geil diese Mannschaft trotzdem noch Handball zocken kann. Ne? Also ich finde für mich ein wirklich, wirklich richtig gutes Final Four gespielt hat Nils Lichtlein. Der hat für mich auch im Finale teilweise noch echt geile Aktionen gehabt, wo er die er sich meiner Meinung nach noch hätte mehr nehmen müssen.
Ja,
und im Finale haben alle so ein bisschen gewartet, wann fängt denn Matthias Gitzel jetzt an zu zünden? Also wo alle wirkten leicht verhalten bei den Füchsen, obwohl sie am Tag vorher erst bewiesen hatten, dass auch sie so ein Spiel prägen und gewinnen können und gestalten können. Und das ja, war vielleicht in der Kombination, dass Gitzel eben so früh ausfällt im Halbfinale und dann trotzdem so eine gute Leistung zustande kommt, aber im Finale Gitzel dann wieder da ist, ist es vielleicht ein bisschen eine unglückliche Kombination gewesen irgendwie.
Ja, alle hatten ja eigentlich gedacht, okay, hey Gitzel, ne, der ist jetzt ausgeruht, viel Spaß bei Magdeburg, mit dem klarzukommen. Aber ich muss wirklich sagen, also ich will einerseits Sergio Hernandez loben, der ein überragendes Spiel hatte, gerade weil er im Halbfinale überhaupt nicht gezündet hat. Aber ich finde diese Defensivleistung, die Magdeburg gezeigt haben, die war richtig, richtig gut. Ich hatte kurz Angst, als Seradia damit rot vom Platz gegangen ist. Okay, jetzt wird's echt schwierig, weil der hat einen richtig guten Griff gehabt, Matthias Gitzel. Aber ich muss sagen, die haben das im Verbund richtig, richtig gut gelöst. Die haben Matthias Gitzel, auch wenn er in der zweiten Halbzeit natürlich besser war als in der ersten, wie ich fand. Aber trotzdem war er nicht so prägnant, wie man ihn vielleicht sonst kennt.
Ja, also witzig, dass du so ansprichst, weil ich habe es definitiv hier noch auf dem Zettel stehen. Die besprochenen Helden, sage ich mal, des Finals sind Sergio Hernandez mit unfassbaren Paraden und MVP des gesamten Final Four Wochenendes Gisli Christiansson. Aber für mich Schlüssel zum Erfolg im Finale definitiv die Leistung von Magnus Saugstrup und sag schnell, mir fällt der Name immer schwer.
Antonio Seradia.
Du hast ihn gerade schon genannt. Seradia, genau. Wie Saugstrup sich seinen Nationalmannschaftskollegen Gitzel teilweise geschnappt hat und bis weit nach Abpfiff den Wurfarm und den Ball sich noch gezogen hat, um ihn so richtig fertig zu machen. Das war alles geplant, sage ich dir. Um den so richtig abzufacken, um den so richtig mürbe zu machen. Das war eine geile Vorstellung von den beiden im Mittelblock. Und heftig ist natürlich, wenn du dann Seradia mit Rot verlierst, ist, wenn von der Bank dann so ein Schrank wie Oskar Bergendahl kommt, ne?
Ja.
Und dann den Mittelblock mit Saugstrup stellt. Also, das ist natürlich heftig.
Ja,
wenn das dann, sag ich mal, der Ersatz ist. Und ja, wie gesagt, aber das ist krass, ne? Weil im Halbfinale, Bennett Wiegert hat drei Spieler nach dem Halbfinale ganz klar angezählt und gesagt, das war zu wenig. Welche Spieler waren das? Sergio Hernandez, Gisli Christiansson und Magnus Saugstrup. Wer sind die drei prägenden Spieler des Finals? Genau die drei. Unfassbar. Unfassbar. Definitiv. Gisli Christiansson, da können wir wegen mir eine ganze Folge alleine drüber machen. Ich finde ja, das ist für mich der Mann, der Spieler, der den modernen Handball vor 5, 6 Jahren, als er bei Magdeburg so richtig angefangen hat zu zünden, neu geprägt und neu so ein bisschen definiert hat von der Spielweise her.
Ja, absolut, absolut. Also da bin ich vollkommen bei dir. Und vor allen Dingen, was ich halt so krass finde, ja, erinnern wir uns zurück vor 2 Jahren war es, genau, eine dritte Ausgabe, dreimal, in den letzten 3 Ausgaben, 2-mal hat die Magdeburger das Ding gewonnen. Damals Gysi Kristjánsson Schulterprobleme. Dieses Mal wieder Gysi Kristjánsson Schulterprobleme. Spielt er überhaupt? Kann er spielen? Und beides Mal wird er MVP vom Final Four. Beides Mal hat er eine unglaubliche Leistung ab im Finale. Der Junge hat einfach, glaube ich, Bock auf solche Momente, auf solche Spiele, auf Köln, auf Lanxess Arena, auf Champions League Finale. Ich weiß es nicht. Es ist einfach unglaublich. Der blüht da irgendwie sowas von auf und da, glaube ich, vergisst er jeglichen Schmerz, den er in irgendeinem Knochen, Muskel oder wo auch immer spürt. Da blendet er wirklich alles aus.
Das ist unfassbar. Und du siehst auch, wie er mit seiner Spielweise die anderen mitzieht.
Ja.
Zweite Halbzeit im Finale, wo er ein bisschen Pause braucht, fängt auf einmal Felix Klar an, ein Ding nach dem anderen zu netzen. Felix Klar hat in der zweiten Halbzeit so eine Sequenz, da macht er 3 Angriffe nacheinander, macht er jeweils das Tor und zwar auf eine unnachahmliche Art und Weise, wie ich sie nur vom SC Magdeburg kenne, wie Gysi Kristjánsson sie eben geprägt hat. Auch dieses brutale 1-gegen-1 in die Tiefe, sich durchtanken gegen die Hand, Tor. Zack, da macht er einfach 3 Stück nacheinander von und sorgt so ein bisschen für die Vorentscheidung damit. Das ist unfassbar. Und dann ist zum Beispiel ein Oma Ingi Magnusson ist so ein bisschen müde, ja, und wird ersetzt durch Albin Lagergren. Das ist ja genau die gleiche Spielveranlagung. Der wirft ja niemals in seinem Leben ein Tor aus über 9 Metern. Weißt du? Sondern immer wieder rein, immer wieder tut es weh. Und kein Tor? Ja klar, dann hole ich halt einen 7 Meter raus und rennt rein, wird Freiwurf. Rennt nochmal rein, Freiwurf. Beim dritten Mal Körpertäuschung, Lasse Andersson ist im Arm, 2 Minuten, 7 Meter, danke, ciao. Das ist unfassbar, diese Spielweise von Magdeburg. Aber sie funktioniert so gut und ist so, mir macht die ja Bock zuzugucken, muss ich sagen. Ich mag das, dieses unbedingte Reingehen, dieser Abnutzungskampf, der dabei offensichtlich wird bei den Angreifern. Und immer wieder da rein und immer wieder diese Lücke reißen, das ist so geil. Also ich finde, das haben sie par excellence wirklich. Das war so sehr Magdeburg-Handball in diesem Finale, der so gut funktioniert hat, mit einer unfassbar starken Abwehr, einem sensationellen Torwart und einem ganz klaren Magdeburg-Konzept im Angriff. Deswegen begeistert mich dieser Sieg von denen so, weil das einfach komplett von vorne bis hinten durchgeplant ist und so laufen sollte.
Ja, ihr hört's, Robin ist total begeistert. Ja, aber auch verständlich, wie gesagt, das war wirklich fehlerfrei, bis zum Ende sauber runtergespielt, auch als man dann kurz mal die Pläne in der zweiten Halbzeit auf 3 Tore ran waren, überhaupt nicht verunruhigen lassen, sondern einfach wirklich den Schieb runtergespielt und da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause und sprechen natürlich auch noch über Berliner, da wollen wir natürlich auch drüber reden und noch ein bisschen was anderes, auch natürlich den FC Barcelona und auch eine unglaubliche Serie, die weitergeht, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf am Handball-Talk auf Sport1. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch über, ja, das darüber hinaus sprechen, was noch passiert ist. Natürlich wollen wir den Blick auch werfen auf den geschlagenen Füchse Berlin. Ich muss sagen, sie sind, Robin, echt gut reingekommen. Aber ich glaube, was ihr großes Problem war, das ganze Spiel über gewesen ist, einerseits haben ihre Chancen nicht genutzt, gerade vom Kreis, ich glaube, von 6 Würfen vom Kreisläufern, weder von Marzenic und auch von Daji hat, glaube ich, nur einen einzigen Weg ins Tor gefunden, ist zu wenig dafür, wie die Anspiele gekommen sind. Und was mir aufgefallen ist, so extrem, deren Tempospiel hat fast gar nicht stattgefunden. Und damit haben die viele einfache Tore nicht bekommen, die sie normalerweise sonst bekommen würden.
Ja, absolut. Also das Tempospiel wurde richtig, richtig gut unterbunden. Da wurde ganz früh gesteuert, da wurde gezielt Matthias Gitzel auch, sag ich mal, rausisoliert, damit der eben nicht in dieses Tempo reinkommt und dieses gefürchtete Füchsespiel, es wurde dann eben nicht dieses erwartete Highscoring-Spiel, ne? Wenn du mich nämlich vorher gefragt hättest, wie geht das Spiel aus, dann hätte ich irgendwas gesagt. Beide werfen im mittleren, hohen 30er-Bereich Tore. Aber guck mal, die Füchse haben gerade mal 26 Tore gemacht. Also da müssen wir echt mal in die Bücher gucken, wann in dieser Champions League-Saison beziehungsweise auch dieser Bundesliga-Saison die Füchse nur 26 Tore gemacht haben. Das war schon saustark. Und das zweite Thema, was du angesprochen hast, die Berliner werfen vom Kreis 2 Tore am Ende. Ich habe die Statistik gerade mal aufgemacht. Das sind nämlich 8 Versuche und daraus 2 Tore. Und die beide fallen relativ schnell nacheinander in einer Sequenz, als die Füchse es mit dem 7-gegen-6 versuchen in der zweiten Halbzeit. Aber vorher verwerfen Marzenic und Dari alle freien Würfe vom Kreis. teilweise übers Tor, teilweise daneben, teilweise hat Sergei Hernandez wahnsinnig gut gehalten. Und das ist einfach zu wenig. Die Performance von den beiden, sage ich mal, die Abschlussschwäche gepaart mit einem nie im Angriff ins Spiel kommenden Lasse Andersson, ist für mich der Knackpunkt gewesen.
Hey, bin ich absolut bei dir. Also für mich, wie gesagt, also es war, wenn du dir das angeschaut hast, insgesamt zu, ja wirklich auch gerade im Rückraum war es zu abhängig von Gitzel. Andersson ist null ins Spiel reingekommen, hatte keine gute Wurfauswahl, 1 von 5 nur. Nils Dichter hat es doch versucht, war 3 von 4 ganz in Ordnung, aber ansonsten hat da einfach so dieser zweite verlässliche Scorer einfach gefehlt. Klar, die Außen haben sehr gut funktioniert, Tim Freihöfer hat sein Ding reingemacht, auch Hakum Westerfteigum echt souverän mega, die Dinger rein.
Mega Spiel,
richtig, richtig
mega gut. Mega geil. Dieses Ding, was der da oben reinflext aus dem Nullwinkel, dem Herrn
Nassau, oh ja,
vorbei, wo es so das letzte Aufbäumen, ich dachte, was für ein Strahl, ey. Also für mich der Spieler bei den Füchsen im Finale, definitiv.
Ja, absolut, da bin ich komplett deiner Meinung. Also das war wirklich, also wie gesagt, das waren die Außenspieler haben einfach extrem gut funktioniert, aber wie gesagt, das hat halt diese Power aus dem Rückkommen gefehlt. Und das hat dann auch, ich meine, die haben es auch versucht mit dem zweiten Kreisläufer. Sie haben es versucht mit 4 Rückraumspieler. Aber irgendwie so richtig geholfen hat irgendwie so nichts, hat nichts so richtig gezündet im Endeffekt irgendwie. Also man kam da nicht so recht vorwärts irgendwie. Und ja, also das war irgendwie, es war so ein bisschen verhext irgendwie für die Berliner, die da offensiv überhaupt nicht zustande gekommen ist. Und dann hinten drinne, wir hatten Demi Ösaljew, der überragend gehalten hat im Halbfinale. Im Finale gar kein Faktor gewesen. Dafür, da muss ich ja mal sagen, Lasse Ludwig, 12 Paraden, 38% Quote. Ey, der Junge hat sich echt gut gemacht.
Ich verstehe nicht ganz, warum nicht Milosavljev auch noch mal eine Chance bekommen
hat. Das verstehe ich auch noch nicht ganz, weil dazwischen, also, ich glaube, Ludwig hat hinten raus so ein paar Phasen, wo er dann überhaupt nicht mehr gefangen hat.
Ja, also die Quote von Ludwig ist, die überrascht mich. Also die ist recht hoch. Aber ich hatte irgendwann so, sage ich mal, 10, 15 Minuten in die zweite Halbzeit rein, hatte ich so den Gedanken, boah, wenn ihr jetzt noch mal hier rankommen wollt, dann wäre aber jemand wie Milosavljev, der dann heiß läuft, schon irgendwie eine Lösung. Aber der hatte halt vorher 0 Bälle gehalten. Ja, ne? Ja. 0! Das musst du dir mal reinziehen. Das ist ja schon richtig krass.
Ja. Das ist es. Also wie gesagt, wir kennen ihn ja. Und er ist so ein herausragender Torhüter. Und dass der wirklich überhaupt 0 ins Finale reingefunden hat, das ist wirklich für mich eine der größten Überraschungen gewesen in diesem Finale, definitiv. Und das macht es natürlich auch nicht einfacher. Ich hätte es schon nochmal versucht, gerade so in den letzten 10 Minuten, wo du das Gefühl hast, okay, ja, du kommst jetzt auf 3 ran, versuch's nochmal. Aber auch da muss ich auch sagen, die Berliner Defensive, die hat kaum mal einen Ballgewinn gehabt. Also die haben wirklich, sind niemand dazwischen gekommen, haben kaum mal einen Stopp hinbekommen, kein provozierter Schimmerfoul. Ich glaube, einmal haben sie eine ganz dumme 2-Minuten-Strafe bekommen für eine Schimmer, genau, Freihöfer, wo ja, er angeblich für so ein Schauspiel 2 Minuten bekommen hat. Ich mir gedacht habe, so, okay.
Aber das hatte er, das hatte der Schiedsrichter, muss ich zu seiner Ehrenrettung sagen, auf der anderen Seite auch schon gepfiffen. Beide Seiten haben jeweils 2-Minuten-Strafe bekommen für Stürmerfoul-Schauspiel vorgetäuscht, vermeintlich. Aber generell fand ich die Leistung der Schiedsrichter, ich weiß nicht, ob wir den Topf unbedingt aufmachen wollen, aber generell fand ich die Leistung der Schiedsrichter im Finale nicht so ganz souverän.
Ich fand es auch nicht so überragend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, da geht mit Sicherheit noch ein bisschen mehr, glaube ich. Ja. Deswegen.
Ja, aber wie gesagt, sie haben das Stürmerfoul-Thema wenigstens auf beiden Seiten gepfiffen.
Ja,
auf der Magdeburger Seite hat nämlich Seradia seine 2-Minuten-Strafe, seine erste für eben jenes Simulieren bzw. Vortäuschen eines Stürmerfouls oder dankbar annehmen eines Stürmerfouls bekommen.
Ja, definitiv. Ja, aber wie gesagt, das war ein tolles Finale trotzdem. Also ja, absolut, Berlin hat einfach echt Pech. Und ich meine, ich habe gerade mal geschaut, ja, weil du gesagt hast, wann haben die letztes Mal ziemlich Tore kassiert. Soll ich dir mal sagen, welches Team es zuletzt geschafft hat, dass die Füchse Berliner noch weniger Tore kassiert haben? Rate mal.
Ich sag nicht in der Champions League.
Nee, das Champions League war, ich kann es dir sagen, das war am 10. Oktober 2024.
Ja, krass.
Das war 25-24 gegen Orlin Wisla Plotsch.
Ja, krass. In Plotsch wahrscheinlich.
Nee, daheim sogar in der Tat.
Ah, okay. Ja, gut, Plotsch hat aber auch...
Im Rückspiel haben sie aber auch nur 27 gemacht. Also Plotsch, die wussten, wie sie sich gegen verteidigen müssen, die Berliner.
Plotsch hat aber auch eine gute Champions-League-Saison eigentlich gespielt.
Definitiv.
Ja, krass, ne? Aber wenn du es dir anguckst, es sind 6 Tore, mit denen sie verlieren, ne? Wenn, normalerweise kriegen sie aus 8 Würfen vom Kreis nicht 2, sondern mindestens 5 Tore. Und wenn wir uns die Statistik von Lasse Andersson über die ganze Saison angucken, macht er mindestens 5 Hütten. Jedes Spiel. Ne? Und dann sind wir da. Also, und wen wir halt immer jetzt immer mal wieder am Rande erwähnt haben, aber wer natürlich darauf, also dafür verantwortlich war, dass das auch so war, müssen wir ganz klar sagen, ist Sergio Hernández, der hält 43%. Das ist also 42,86, das ist ja irre. Der spielt ja unfassbar. Das ist einfach eine geile Vorstellung von dem.
Das war wirklich, also wirklich, der war wirklich richtig angefixt. Also ich weiß nicht, was der am Morgen hatte, aber der war so heiß, der ist so unglaublich heiß gelaufen und ich finde es so toll. Der hat auch dieses Jahr sehr, sehr stark gehalten und hat sich echt nochmal gemacht, finde ich. Also für mich mittlerweile auch einer der Top-Torhüter in dieser Welt, das muss ich einfach sagen. Also dieses Spiel hat es nochmal untermauert, was auch in den ganz wichtigen Momenten da sein kann. Und wirklich, also Chapeau vor der Leistung. Also das kann man nicht genug würdigen. Wie gesagt, also da hätte, wenn er auch den Titel geholt hat als MVP, das wäre auch nicht überraschend gewesen. Klar, im ersten Spiel hat er jetzt nicht so viel gehalten, deswegen ein bisschen schwierig gewesen. Aber so mit dieser überragenden Leistung. Er stand ja zeitweise bei 50% zu Beginn der zweiten Halbzeit, weil er so viele Bälle weggenommen hat. Der war immer da, immer irgendwie eine Hand dran bekommen und so weiter und so fort. Also das war echt, echt richtig gut. Klar, natürlich hat er auch profitiert, dass die Abwehr sehr, sehr gut stand. Ne? Also hat nicht so viele freie Würfel wegnehmen müssen. Aber trotzdem hat immer die Ecke sehr, sehr gut geahnt und sehr, sehr gut gemacht, um das nochmal auch komplett aufzulösen, weil ich das noch gerade erwähnen wollte. Zuletzt so wenig Gegentore haben die Füchse in der Bundesliga kassiert, am 16. Februar 2025. Das war das letzte Mal, wo sie nicht gewonnen haben. Das Spiel endete 25-25 gegen den TB von der Molippe.
Ja,
das wollte ich hier noch kurz unterbringen, auf jeden Fall.
Klar, natürlich. Nee, mega. Also, ne, das Spiel gewinnen die Füchse mit dieser Doppelparade von Sergio Hernández, wenn du sie noch im Kopf hast. Die Füchse kamen gerade wieder auf 3 ran. Dann geht Magdeburg auf 4 weg und im Gegenzug hat, sag schnell, hat Hakun Westhoff-Thaigum einen riesen Winkel von außen und verwirft einen seiner, also platziert dann einen seiner 2 Fehlwürfe, ne, was eine super Quote ist für ihn immer noch. Den Abpraller bekommt Gitzel frei auf 6 Meter stehend und den Ball hält Hernández auch noch. Ja. Ne? Das ist diese Doppelparade, womit im Gegenzug Magdeburg dann auf 5 weggeht und das ist ungefähr so 10 Minuten oder 8 Minuten vor Ende des Spiels und damit war der Drops gelutscht. Das hast du richtig gemerkt, wie das in dem Moment hatte ich das Gefühl, krass, das Ding hat gerade dieses Spiel gewonnen.
Ja, definitiv. Also das muss wirklich, also es war wirklich so wirklich, und er ist einfach ein Game-Changer gewesen, Sergio Hernández. Das muss man einfach sagen. War immer da, wenn er gebraucht worden ist und wirklich herausragende Performance an einem wirklich, ja, unglaublichen Wochenende. Und da müssen auch sagen, eine fast schon irre Serie geht weiter. Denn seit der Saison 2011-2012 heißt der Champions-League entweder FC Barcelona oder der Champions-League-Sieger hat gegen Barcelona gespielt beziehungsweise gewonnen oder sie hat entsprechend ausgeschaltet. Also 2015, 2016 war es Kielce, die haben in der Gruppenphase gegen Barcelona gespielt, das hat ja auch Schmieds im Kommentar so gesagt. Aber wirklich die letzte Mannschaft, die nicht gegen Barcelona gespielt hat und Champions-League-Sieger geworden ist, ist Ciudad Real gewesen, 2011, 2012. Das musst du dir mal vorstellen, das ist schon so lange her, wo keine Mannschaft gegen Barcelona gespielt hat.
Ja, überleg mal, den Verein gibt's gar nicht mehr.
Ja, das ist es ja. Ja, damals wurden übrigens auch noch mit, das war noch mit 4 Vorrunden, ne? Mit 4 Vorrunden, nicht mehr mit 2. Und natürlich, da durfte ich damals dann nur eine Mannschaft aus dem entsprechenden Land natürlich zusammenspielen, aber es ist schon extrem lange her. Das ist in der Tat so, das stimmt, ja.
Ja, das ist Wahnsinn.
Also aber lass uns vielleicht Robin noch über eine Sache gesprochen, die Bent Wiegert angesprochen hat, bevor wir diesen Teil schließen wollen. Und zwar hat er gesagt, es braucht eine dritte Startplatz für die Handball-Bundesliga. Stimmst du dem zu oder wäre das dann zu viel Deutsch in der Champions League?
Ja, sorry, worüber reden wir? Ich finde es hochgradig lächerlich, dass Deutschland 2 Startplätze in der Champions League hat. Guck dir die Final-Four-Teilnehmer-Länder, also die Mannschaften an, die an Final-Fours teilnehmen seit 10 Jahren. Und die Sieger in den letzten 10 Jahren und guck dir die Liga an, wie sie in der European League spielt. Also es ist für mich, steht für mich außer Frage. Also es ist alternativlos, der HBL einen dritten Champions League Startplatz zu geben.
Ja, also dem würde ich auch gar nicht groß widersprechen. Und natürlich, ich meine, klar, ist natürlich prinzipiell natürlich blöd, wenn dann irgendwie aus einem Land drei Nationen kommen. Aber müssen halt einfach auch sagen, und das ist jetzt immer ein bisschen blöd, wenn man auf die allgemeine Entwicklung des Sports halt einfach geht, aber müssen halt einfach sagen, die deutsche Bundesliga ist derzeit die beste. Ich meine, wir hatten ja mal eine Diskussion, als dann Topspiele weggegangen sind. Ach ja, bricht sie ein, bricht sie nicht ein. Naja, nachdem jetzt zwei deutsche Mannschaften im Final Four der Champions League gestanden haben, im Finale, nachdem wir das European League Final Four 3 von 4 Mannschaften in Deutschland bestritten haben, müssen wir einfach ganz knallhart sagen, ja, Deutschland ist einfach das Beste, die beste Liga in Europa, in der Welt und ist auch zu Recht, zu Recht diese Titel sich sichern können, ja, muss man einfach so sagen, knallhart.
Ja, guck dir doch mal an, auch es gehen ein paar Topstars weg, guck doch mal, welche Topstars jetzt gekommen sind, ja.
Ist so.
Das ist ja unfassbar. Und jetzt geht zwar ein Juri Knorr zum Beispiel nach Aalborg, aber also der Juri Knorr wird nach Aalborg auch wieder zurückkommen. Das sage ich dir aber sowas von, da bin ich mir ziemlich sicher. Selbst Andreas Wolf ist zurückgekommen und. Also, nein.
Du musst ja auch gucken, es kommen ja auch noch Topspieler noch dazu, ne? Also Gonzalo Pérez de Vargas beispielsweise von Barcelona, der jetzt nach Kiel wechselt, oder auch Aitor Arino, der zu den Füchsen wechselt, ne? Hätte man auch nicht vor ein paar Jahren gedacht. Also, die Barcelona jetzt mit 10 Abgängen, die haben jetzt einen großen Umbruch, ist auch nicht ohne. Kriegen wir wohl aber Ludovic Fabregas zurück, was man so hört. Hilft auf jeden Fall, aber da ist schon noch ein bisschen was weggeht. Also Hampus Wanne, Thiago Petrus, Melvin Richardson.
Ja. Ja, wird spannend, aber ich, ja, ne, bezüglich des Startplatzes bin ich absolut, also würde ich sagen, bitte, her damit.
Ja, denke ich auch. Denke ich auch, bin ich absolut bei dir. Also da können wir auf jeden Fall drüber nachdenken, zumal es sowieso die Wildcards gibt und ganz ehrlich, ob es jetzt irgendwie bei allem Respekt für Zagreb oder so, ob diese Mannschaften hier da wirklich nichts reißen können, damit die Liga oder die Qualität in der Champions League aufbessern oder nicht eine dritte deutsche Mannschaft, glaube ich, sei mal da definitiv hingestellt. Ich glaube, es gibt sogar ein bisschen Soft sogar deswegen noch, aber es ist in Dänemark, das ist ein anderes Thema. Bin mal gespannt, wie es dort auf jeden Fall weitergehen wird, ob es da ein Umdenken geben wird bei der ERF. Das wird mit sich ja nochmal spannend zu beobachten sein, aber wie gesagt, es war wieder ein Mega-Final Four. Vielleicht gibt es hier noch mal ein Special dann danach. Da sind wir noch in den Verhandlungen. Müssen wir mal ein bisschen gucken, wie die Partylaune in Magdeburg ist und wie viel Zeit die Jungs noch danach haben. Aber ich will jetzt den harten Cut machen, Robin, denn sind noch nicht fertig. Wir müssen jetzt einmal nämlich noch den Sprung in die zweite Bundesliga wagen, die ja auch extrem verrückt gewesen ist. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen und über eine Entscheidung sprechen, die alles durcheinander gewirbelt hat. Aber das gleich mehr hier bei euer Handball-Talk auf Sport1. Ja, und wir sind zurück hier bei Anruf am Handball-Talk auf Sport1 und wollen jetzt, nachdem wir uns mit dem europäischen Handball beschäftigen haben, noch den Blick nach Deutschland werfen, denn eigentlich ist die Saison vorbei, aber doch noch nicht so ganz, zumindest in der zweiten Bundesliga, denn wir haben jetzt die Situation, dass, obwohl die Saison vorbei ist, doch noch nicht alles geklärt ist, denn es gab jetzt eine Entscheidung des DHB-Bundesgerichtes dazu, dass es einen Protest gegeben hatte am 29. Spieltag zwischen dem Spiel TuS im Essen und dem Dessau-Rosslauer HV. Und zwar war dort angemerkt worden, dass obwohl die Dessauer in den letzten 2 Minuten in Unterzahl spielen müssen, kurz vor Schluss doch nochmal mit 7 Spieler auf dem Feld standen und das entsprechend ein Regelverstoß ist und das wurde jetzt entsprechend festgelegt. Und damit sind wir jetzt in der Situation, Robin, dass, obwohl die Saison schon rum ist, wir ein Nachholspiel bekommen, das auch noch direkte Auswirkungen auf den Abstiegskampf hat. Denn wenn Dessau verliert, dann steigen sie ab und dann ist Hamm wieder gerettet.
Ja, das ist komplett absurd. Als ich es gelesen habe und gesehen habe, dachte ich, hä? Das kann doch eigentlich so nicht passieren. Also das muss doch vorher entschieden werden, vorm letzten Spieltag. Und muss doch irgendwie vernünftiger und besser geklärt werden können. Und es herrscht ja immer irgendwie noch nicht so ganz Klarheit. Ne? Es gibt noch keinen Termin. Aktuell befindet man sich laut Ligachef Frank Bohmann ja in der Terminfindung. Aber das Thema Aufstockung der zweiten Liga auf 19 Teams ist wohl auch noch irgendwie im Raum oder bin ich da falsch informiert?
Nee, im Raum ist es in der Tat. Ob es wirklich dazu kommen wird, ist halt so ein bisschen so eine Frage, wo halt noch keiner so recht genau weiß, soll es, könnte es dazu kommen, weil man natürlich jetzt in der Situation ist, dass du halt bis zum 30. Juni ein Nachholspiel stattfinden lassen willst oder stattfinden lassen musst. Und das ist schon natürlich jetzt extrem brisant, weil du natürlich jetzt einfach in eine Situation kommst, wo natürlich ja die Mannschaften irgendwie alle im Urlaub sind, die Wechsel irgendwie schon vollzogen sind, Spiele sind schon umgezogen und so, und jetzt musst du irgendwie ja das irgendwie wiederholen und du denkst dir so, okay, wie soll das überhaupt funktionieren, weil kein, also es gibt wohl alle Problematik, es gibt wohl Security ein bisschen Probleme. Ja, das ist natürlich extrem krass gerade, was da abgeht, dass du innerhalb irgendwie von 2 Wochen da so eine Hauruck-Aktion jetzt hinbekommen musst, weil halt, ja, die Zeitrichter gepennt haben in dem Fall.
Ja, es, ich finde, es wirft kein so ganz geiles und gutes Licht irgendwie auf die ganze Maschinerie oder auf die Mühlen, sag ich mal, wie die da laufen in der zweiten Bundesliga. Finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, was mich eigentlich am meisten so am meisten verwundert, ist eigentlich diese Tatsache, dass es ja auch kein Einzelfall gewesen ist. Ne? Also es gab ja auch schon in anderen Partien, wir erinnern uns daran, ich glaube, das war El Florenz, wo dann zeitweise da auch mit zu vielen Spielern auf der Feldplatte gestanden worden ist, wo ich mir so denke, so, also irgendwas machen die Leute, die da sitzen, falsch, weil in der ersten Liga haben wir das Problem nicht. Aber in der zweiten Liga erinnere ich mich daran, dass wir es jetzt, in der vergangenen Saison hatten wir das auch, wo irgendwie dann Tore gefehlt haben und jetzt schon wieder so zweite Situation. Und da denke ich mir so, Leute, wir sind in der zweiten Bundesliga, das darf nie und nimmer passieren, was ihr da macht. Das geht doch nicht.
Absolut, also das zeigt einfach und zeugt ein bisschen davon, dass es da nicht professionell genug zugeht, gerade am Zeitnehmertisch und bei den offiziellen Abseits der Schiedsrichter. Ja. Aber auch der Schiedsrichter muss das einfach ganz anders.
Natürlich. Ne?
Dann muss das anders gehandhabt werden. Also
ja, also zumindest, ich meine, man kann ja schon von einem Schiedsrichter, gerade wenn irgendwie nach einer Timeout ist, so wie es so in dem Fall auch gewesen ist, kann man ja schon noch vom Schiedsrichter mal erwarten, okay, hey, ist Unterzahl, ich check mal kurz, sind hier überhaupt die richtigen Spieleranzahlen drauf? So, kann man ja mal kurz einmal nachprüfen und checken, ob das überhaupt möglich ist. Und ich finde das irgendwie, es wirft einfach, wie gesagt, also so geil die Saison auch gewesen ist jetzt in der zweiten Liga und so spannend und so weiter, ist es einfach natürlich ein extrem großes Chaos, was da bekommen ist. Also man hört ja wohl, oder das hat zumindest Frank Bohmann so gesagt, der Geschäftsführer bei Dein, dass das wohl auch sehr lange gedauert hat, weil einfach die Vereine da die Fristen sehr, sehr extrem ausgereizt haben, also sich da sehr viel Zeit gelassen haben, weil ja der erste Einspruch wurde ja abgelehnt gehabt, bis es vor das Bundesgericht gekommen ist, wo dann diese Entscheidung gefallen ist letztlich. Und da muss ich natürlich dann auch sagen, also gerade wenn es natürlich auch weiß als Verein, dass da noch was läuft, finde ich, muss auch das Ganze einfach viel transparenter kommuniziert werden, weil so hatte man irgendwie den Eindruck, ach ja, das ist jetzt einfach passiert. Und es kann halt nicht sein, dass einfach keiner das auf dem Schirm hatte, dass da vielleicht noch was kommen könnte irgendwie.
Ja, aber irgendwie die Aussage von ihm, wer in den Urlaub fährt, selber schuld.
Ja, das ist
total daneben, oder? Also weiß ich nicht. Aber er argumentiert damit, ja, es hätte ja auch am letzten Spieltag passieren können und dann wäre das Verfahren ja auch am letzten Spieltag noch offen gewesen und danach. Und dann, hä? Ich gehe doch nicht davon aus, dass sowas passiert und natürlich buche ich meinen Urlaub. Also die haben doch alle auch Familien und was weiß ich nicht was. Also die Aussage ist so ein bisschen daneben, meiner Meinung nach.
Ja, absolut. Also die fand ich auch, dass das überhaupt, also es war überhaupt nicht angemessen, was er da hingesetzt hat. Also das finde ich jetzt extrem übertrieben. Zumal dann auch irgendwie dann 2 Sätze später sagt, ja, das ist gar nicht so leicht, die Hallen und Sicherheit sind nicht darauf eingestellt. Ja, und du erwartest aber vom Spieler, dass sich darauf einstellt oder was? Hä?
Genau. Und scheiß doch dann drauf, mach das Spiel doch einfach unter Ausschluss der Öffentlichkeit, machst ein Nachholspiel, also dann mach's halt so schnell wie möglich.
Und in der Trainingshalle oder so.
Dann ist doch halt scheißegal, ob wir irgendeinen Sicherheitsdienst haben oder eine Riesenhalle dafür.
Ja, machst eine Trainingshalle, mein Gott, mach einen Livestream dahin und wette, ist die Geschichte.
Ja, also ganz ehrlich, ich bin gespannt, wie es noch weitergeht, was dabei rauskommt. Also es ist schade. Dass es passiert. Es tut mir leid. Es tut mir leid für die Spieler von Essen und von Dessau. Ja, gut, der lachende Dritte wird im Zweifel vielleicht sogar Hamm sein. Ne? Die sitzen da und scharren mit den Hufen.
Ja, letztlich ist es so. Was ich aber irgendwie auch ganz, was ich ganz lustig fand, wir haben so ein bisschen rumgescherzt bei uns bei Handball World. Die könnten doch eigentlich einfach auf Malle sitzen und dann machen sie eine Hand bei Handball und die andere einfach Flunkyball oder sowas. Das wäre auch witzig.
Ich bin ein bisschen Beachhandball, ja klar.
Das hätte auch noch was.
Hohe Verletzungsgefahr im Ballermann dabei, glaube ich.
Ja, aber ich meine, du hättest auf jeden Fall eine geile Kulisse. Du könntest einfach an den Strand gehen, dann hättest du genug Leute, die drumherum stehen. Das wäre auch eine tolle Übertragungsmöglichkeit. Ja, aber es ist natürlich jetzt extrem bitter. Ich glaube, Dessau ist es auch, die ja auch noch den einen oder anderen Spieler, ich weiß nicht, ob es oder Essen ist, eins von beiden, die ja noch Spiel zu U21-Nationalmannschaft abstellen müssen, die ja auch bei der WM jetzt auch ansteht. Also, ja, das ist wirklich, das ist alles denkbar unglücklich gelaufen. Da müssen sich viele Leute auch an die Nase fassen, finde ich. Das muss man mal wirklich in Ruhe aufarbeiten, weil das wirklich, du hast schon gesagt, es ist jetzt irgendwie so ein Ende von der Saison, wo du eigentlich so denkst, ey, das war extrem spannend, oben wie unten. Und jetzt hast du so ein Thema, wo du dir denkst so, Alter, sind wir hier irgendwie in der Kreisliga oder sind wir in der zweiten Bundesliga? Bin da ganz ehrlich.
Ja, das ist krass, ne? Dieses Saisonfinale hat so viel Bock auf die zweite Liga gemacht und dann kommt das und zieht dem Ganzen irgendwie wieder so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg. Und macht diesen geilen Saisonabschluss irgendwie so ein bisschen vergessen, irgendwie ja. Leider.
Ja. Zumal das Ergebnis sogar noch Auswirkungen haben könnte, wer dann sogar noch im DRB-Pokal spielt. Aber das ist auch komplett wild. Also reden wir mal, wenn dann noch wirklich dann alles klar ist und dann auch wirklich wissen, wer, wie, was, wobei dabei ist. Ob es jetzt letztlich 90 werden. Also ich glaube, wir hatten geschrieben, dass es bei Handball World, dass es keine Option ist für die Liga. Die eine Zeitung hat darüber spekuliert, ob es vielleicht möglich sein könnte. Weil das ist natürlich auch so die Frage, ne? Gibt es irgendwie noch Einstellungsmöglichkeiten für andere Teams jetzt, wenn irgendwie Spiel XY so oder so ausgeht? Also bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das da weitergeht. Wir hoffen einfach nur, dass es sportlich entschieden werden kann, dass wir ja möglichst nicht noch irgendwie große Änderungen haben, dass irgendwie Hand auf einmal drinnen bleibt, weil die müssen ja auch schon irgendwie planen und du stehst ja halt irgendwie da und weißt jetzt halt nicht, okay, soll ich jetzt für die dritte Liga planen, zweite Liga, sollte vielleicht unabhängig sein, natürlich klar, aber hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie dann auch die Gültigkeit der Verträge ist, ne, weil das ist natürlich jetzt für die Hammer ist das denkbar ungünstigste Szenario, was sie haben und die sind wahrscheinlich mit einer der größten Verlierer, weil sie eigentlich nichts für die Situation können, aber halt jetzt irgendwie zwischen den Stühlen sitzen.
Ja, absolut. Das ist, also ich bin nicht. Irgendwie finde ich, ist da ein Geschmäckle dabei und ich hoffe, dass es sauber über die Bühne kriegen.
Ja, das hoffe ich auch. Das ist ja wirklich zu wünschen, weil wie gesagt, diese Handball-Zweite-Liga-Saison war so spannend, so geil. Ich freue mich jetzt schon auf die zweite Bundesliga nächsten und glaube, ich noch ein bisschen mehr noch sogar gucken, weil es einfach so viel Lust auf mehr gemacht hat und jetzt haben wir einfach dieses Thema, was wir alle nicht haben wollen, aber wo wirklich sich alle Verantwortlichen sich hinsetzen müssen und sich immer Gedanken machen müssen, ob nochmal eine bessere Schulung der Verantwortlichen am Zweitnehmertisch einmal stattfinden muss, weil das darf nicht nochmal vorkommen, nicht auch in der Häufigkeit, wie es in der Saison gewesen ist. Ich glaube, es war dreimal der Fall, wo wir über solche Situationen geredet haben. Einmal gab es einen Einspruch, weil andere Teams dann gemeint haben, wir müssen ihn doch nicht machen, wo ich mir gedacht habe, so Leute, das kann doch nicht der Grund sein, nur weil ihr kein Geld habt, dass ihr deswegen eine sportlich unfaire Aktion laufen lasst. Also das ist auch noch ein anderes Thema. Da muss man halt darüber reden, ob die Liga nicht auch bei sowas selbst noch dann Einspruch einrichten kann, beziehungsweise das dann selbst prüfen muss, ob man nicht da selbst irgendwie dann von Amts wegen aus was einleiten muss. Aber das ist dann mal etwas, wo sie dann die eine drüber unterhalten sollen bei einer Liga-Sitzung. Das ist ja mit Sicherheit auch dann jetzt im Juli, wo sie sich dann mal in Ruhe hinsetzen können und dann mal drüber philosophieren können, wie man sowas bitte zukünftig vermeidet, weil das ist einfach kein gutes Licht auf diese so tolle zweite Bundesliga-Saison und wollen wir möglichst nicht mehr sehen und vor allem nicht in der Häufigkeit, genau.
Ja, total. Also wenn so ein Einspruch muss vorbereitet werden von Seiten des Vereins, ne, das ist natürlich die Verantwortung, aber dann muss der einmal kurz, der muss dann auf Formalität, sage ich mal, formale Richtigkeit geprüft werden. Und in dem Moment, wo der vor formaler Richtigkeit geprüft ist und angenommen wird, liegen die Kosten meiner Meinung nach bei der Liga. Punkt.
Ja, definitiv. Ja.
Die können doch nicht dem Verein weiter zugelastet werden. Also
nein.
Das ist doch Mist.
Ja, definitiv. Da muss eine Regelung gefunden werden für sowas, definitiv. Weil so, es muss ja sportlich fair bleiben und kann nicht von solchen Fehlern abhängig sein, ob man drinnen bleibt oder nicht, wie es jetzt in diesem Fall der Fall ist. Gut, damit würde ich sagen, wollen wir das Ganze jetzt mal hier so wunderschön abrunden, Robin. Es war, glaube ich, eine unglaublich irre, verrückte Handballsaison und ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt die Zeit machen soll ohne Handball. Es ist irgendwie, es war so geil, ich will mehr davon, das darf nicht aufhören.
Voll, also ich muss sagen, es war eine der besten Saisons in den letzten 10, 15 Jahren, finde ich.
Ja.
In der Bundesliga, ich weiß nicht, ich habe so viel Handball geguckt, wie schon ganz, ganz lange nicht mehr. Champions League war sowieso auch richtig, richtig geil. European League sowieso eine 3 Teams, ey, komplett bekloppt. Ey, wir haben 4 deutsche verschiedene Titelträger. Wie krass ist das bitte?
Ja, ist so.
Wie großartig ist das? Die Füchse sind Meister, Kiel hat den Pokal geholt, Flensburg die European League verteidigt und Magdeburg die Champions League. Boah, mega. Einfach nur gut, ey. Ich habe so Bock auf nächste Saison.
Ja, Und ich glaube, es wird richtig spannend wieder werden. Wer am
ja, Ende jetzt muss nur noch die deutsche Nationalmannschaft noch eine 5-1-Deckung lernen, dann ist alles
Das wäre auf jeden Fall super. Kommt und einfach gesagt, so zugehört hat. Nee, aber was ich mir auf jeden Fall drauf freue, ist U21, wir haben jetzt als nächstes. Ich bin mal gespannt, was noch an da Talenten sind. Da sind echt ein paar spannende Namen mit dabei. Und mal gucken, ob sie das wiederholen können, was ihre vorherigen Kollegen vor 2 Jahren geschafft haben. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig gut, weil da ist schon echt Talent mit dabei, auf jeden Fall. Ja,
auf jeden Fall.
Gut, super, dann würde ich sagen, sind wir hier am Ende unserer heutigen Ausgabe. Wir hoffen, euch hat es gefallen, dürft uns gerne Rezensionen da lassen. Bei Spotify und iTunes habt ihr die Möglichkeit, uns 5 Sterne dazu lassen, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Folgt uns gerne auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Ando finden uns jeweils und ja, dann hören wir uns dann wahrscheinlich demnächst wieder hier. Wir haben noch ein Special, was jetzt vielleicht kommen wird, mal gucken, wie gesagt, noch ein bisschen davon abhängig, wie der Partykater in Magdeburg sein wird. Aber ich hoffe mal, dass wir es auf jeden Fall hinbekommen und dann werden wir euch eben auf dem Laufenden halten hier bei Ando auf Sport 1.